Wir müssen und wir sprechen ja auch gerne über das große Schlagerspiel der Bundesliga. Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Und ich sag euch beiden, ich würde jetzt sofort die Kohlen locker machen für ein fantastisches Essen unter uns dreien und unserem Techniker Matzes Bruder.
Da muss ich als Thomas Tuchel, als Taktik-T-Rex, als ehemaliger Trainer des Vereins Bayern, muss ich dazwischen gehen. Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dem Auftreten des Rekordmeisters. Unter meiner Fuchtel, da sind sie so gelaufen, dass wir für den Gegner nicht einzuschätzen waren. Und sie müssen sich straffen und strecken, raffen und recken und sie müssen den Zucker weglassen. Das gefällt mir persönlich und der Kompanie überhaupt nicht. Wir reden aber auch, lieber Tobi, darüber, wo ich gerade bin. Und wenn ich dir später verrate, wo ich gerade bin, dann wirst du mit den Ohren schlackern und wirst sagen, was macht er da denn? Aber das verrate ich erst später, wo ich gerade bin. So, was haben wir noch? Worüber reden wir noch?
Ja, ich glaube, jeder Fußballer leidet mit Marc-André Ter Stegen. Das besprechen wir gleich auf jeden Fall mal, was da unsere neue Nummer 1 erlebt hat in dieser Saison. Und jeder leidet auch mit dir, Matze,
ja.
dass du einen Kokorea-Song gemacht hast, denn das ist ja wohl eine Frechheit.
Sauerei. Also da müssen wir drüber reden. Es gibt Neues, jetzt, was mich richtig aufregt.
Echte Champignons XXL. Ups, sorry.
Echte Champions XXL, die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
Matze, du kannst deinen Cucurella-Song kannst du wieder singen, kannst du wieder neu auflegen. Er ist wieder heiß.
El Cucurella, El Cucurella, ich spiele gerne mit die Hand. El Cucurella, El Cucurella, das ist jetzt auch der UEFA bekannt. es hat ein bisschen gedauert, aber ich war ja da relativ klar in meiner Meinung. Ihr erinnert euch an unser Streitgespräch. Ich habe gesagt, ganz klares Handspiel. Da gibt's für mich überhaupt noch nicht mal den Ansatz von nee oder vielleicht. Und das ist jetzt nach wie viel Wochen? Das ist fast ja schon eine kleine Frechheit, muss man sagen.
Ja, du weißt ja, so Kommissionen brauchen immer ein bisschen länger, ne? Und wenn sich dann eine Schiedsrichterkommission der UEFA trifft, dann dauert das schon mal 2 Monate, bis man wieder zusammenkommt. Und dann geht man nochmal die entscheidenden Szenen einer Europameisterschaft durch. Und dann wird das alles protokolliert und dann veröffentlicht.
Ja.
Und da drin stand jetzt in diesem Pamphlet, das zuerst in Spanien auftauchte, mittlerweile aber auch überall einzusehen ist, stand jetzt klar drin, dass da ein Fehler gemacht wurde und es einen Elfmeter für Deutschland hätte geben müssen.
Aber jetzt bin ich gespannt auf die Konsequenz. Was ist denn die Konsequenz? Werden wir jetzt im Nachhinein noch zum Europameister ernannt?
Ja, klar.
Oder kriegen wir in der Nations League jetzt 3 Extrapunkte? Es muss ja irgendeine Konsequenz. Sonst kann man ja sagen, wir sind betrogen worden. Ich sag's jetzt mal ein bisschen hart. Ist aber egal, oder wie?
Hast ja Lothar gehört. Lothar ist ja schon direkt heiß gelaufen, als er das mitbekommen hat.
Natürlich, Lothar Matthäus hat sich tierisch darüber aufgeregt, weil ich natürlich Rekordnationalspieler bin in Rekordzeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn an einer solchen Stelle, an solchen Moment, da kann auch der Rainer Kallmund jetzt gleich mal was zu sagen, Galli, wir waren lange zusammen bei Sky. Wenn da nicht die UEFA entscheiden tut, mit D, so wie es sein muss, nämlich auf 11 Meter, ja, dann brauchen wir doch überhaupt gar keinen Turnier mehr, brauchen wir keinen Schiedsrichter mehr, dann brauchen wir gar keine Regularien mehr. So diese Sauerei.
Ja, Lothar, ich appelliere allerdings auch noch mal daran, auch was hat die Führung, was hat das Führungstrio gesagt? Also Nagelsmann als Trainer, Rudi Völler als Sportdirektor, wurde dann noch der Präsident Neuendorf eingebunden, weil Nagelsmann ja eigentlich eine Erklärung abgibt, sie wollten überhaupt nicht bei der EM in einem Land jetzt in einem PK diesen, ich sage mal, nicht gegebenen Elfmeter thematisieren. Das aus Fairplay-Gründen zwar nicht mehr zu ändern, da kann man später drüber sprechen und das jetzt nicht als Gastgeber in einen Mittelpunkt zu stellen, das fand ich von allen drei gut. Es hätte ja auch nichts gebracht. Du kannst es ja nichts ändern, der jetzige Weg ist ja ein viel besserer. Wobei es auf dem Weg dahin auch immer wieder unterschiedliche Meinungen gibt. Nagelsmann hatte das ja schon hier in Deutschland bei der EM angesprochen, dass man das etwas völlig beschreiben kann. wenn das Handspiel kein Tor verhindert hat und so was, dann ist es jetzt anderes. Aber bei so einem platzierten Schuss aufs Tor wäre vielleicht ein Elfmeter richtig gewesen. Da gab es auch Gegenstimmen, die man nicht einfach vom Tisch wiegen kann. Dass einer sagt, wenn dann einer im Ball in den 16er kommt und denkt, ich kann die Kiste nicht treffen, ich knalle dem Ball in Schussrichtung Tor voll an die Hand. Das ist ein Problem. Das musste auch mal vernünftig diskutiert werden. Dann nützt noch keine Schnellschüsse.
Ist ja schon eine Scheiße. Also bei einem Spaß, den wir machen und so, das ist natürlich wirklich eine riesige Scheiße.
Das waren keine Scheiße, das waren vernünftige Diskussionen mit langjährigen Fußballfunktionären, Trainern, Spielern oder höre ich ganz gerne auch hin.
Ja, Kalli, das stimmt. Aber dieser Roberto Rossetti, ich meine, das ist ja schon ein Arschloch.
Der Name ist ja schon geil, Roberto Rossetti.
Der leitet die Schiedsrichterkommission der UEFA an. Der hatte vor der Europameisterschaft vielen Schiedsrichtern, da waren wohl auch nicht, angeblich war es nicht auf, das habe ich jetzt nur gehört, war es nicht auf dem offiziellen Schiedsrichter-Meeting vor der Europameisterschaft, sondern das war eher so in verschiedensten Gesprächen. Da hat er nochmal auf seinem Handy auch Beispielszenen gezeigt, dass doch bitte dann bei solchen Szenen und hier und da, ähnlich wie es dann bei Deutschland Kukurea war, nicht zwingend gepfiffen werden muss. Aber das heißt ja schon nicht zwingend. Ne? So, und jetzt wurde sehr klar und schriftlich, wohl auch dann der große Unterschied zu dem, was vor der EM war, wurde halt eben gesagt, gemäß den jetzt neuen UEFA-Richtlinien sollte der Handball-Ballkontakt, der einen Torschuss stoppt, härter bestraft werden und in den meisten Fällen, also lässt wieder offen, ein Strafstoß zugesprochen werden. Es sei denn, der Arm des Verteidigers befindet sich sehr nah am Körper oder am Körper. Konkret zur Szene beim deutschen Ausschaden heißt es dann, in diesem Fall stoppt ein Verteidiger den Torschuss mit seinem Arm, der nicht nah am Körper liegt. Dadurch wird er größer, weshalb ein Strafstoß hätte gegeben werden müssen. Ich kotze wirklich im Strahl.
Ich frage ja immer in meinem Programm, wenn ich auf der Bühne stehe und so, frage ich ja immer die Zuschauer, wer ist der Meinung, das war ein Handspiel und wer ist der Meinung, das müsste Elfmeter geben. Da melden sich ungefähr 80-90% der Zuschauer und alle, die uns jetzt gerade zuhören, die sagen auch, also ich brauche keine Kommission, das hat ein Blinder mit dem Krückstock gesehen, dass das ein Handspiel war und dass das ein Elfmeter geben musste. Der Schiri hat's ja auch deswegen schon zugegeben, weil er 6 Minuten hat nachspielen lassen. In der Nachspielzeit wohlgemerkt. So. Also von daher roch das für mich damals alles schon nach einer ganz komischen Geschichte. Und ich stelle nochmal die Frage, was bringt uns das denn jetzt, dass sie es jetzt zugegeben haben? Was bringt uns das denn?
Gar nichts. Ist auch richtig so. Fußball ist Tatsachenentscheidung. Das macht den Fußball gut. Und es ist natürlich richtig, wenn man Möglichkeiten hat, die weitgehend zu verbessern, diese Entscheidung. Ob mit Bilder, mit Zeitlupe. Wir sind doch heute schon in einem Zeitalter, was früher gar nicht möglich war. Dann sollte man das nutzen. Und eben nach diesem verlorenen K.O.-Spiel, was natürlich auch allen deutschen Verantwortlichen wehgetan hat, haben die drei für mich völlig richtig gesagt, jetzt bringt es uns nichts, das hier bei dieser EM zu thematisieren. Dass man das nachher nochmal in den UEFA oder FIFA muss ja auch FIFA-Gremium, gerade wenn es um Schiedsrichter-Themen geht, ist das doch in Ordnung. Und wenn man auf eine andere Meinung kommt, auch in Ordnung. Aber es gab auch damals andere Argumente. Mir fällt das ja schwer, weil ich ja auch mir nichts mehr gewünscht hätte als ein Elfmeter und Schluss aus. Nikolaus, ist doch klar.
Ich habe einen Vorschlag. Was haltet ihr davon, wenn beim nächsten EM-Spiel, wenn Deutschland mal wieder gegen Spanien spielt, es mit einem Elfmeter losgeht für Deutschland? Das wär's doch, oder?
Ich werde
Anpfiff,
wirklich.
Anpfiff, sofort, Abpfiff und sofort Elfmeter für Deutschland. So.
Ich wäre direkt dafür, aber.
So, ich wäre dafür, ich fände das gut.
Tritratrolala. Es gibt auch ein paar Entscheidungen, die zugunsten von Deutschland schon gefallen sind, ne?
Niemals kann
ich. Ja, brauchen wir
nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Wir sind nur benachteiligt worden, ist doch
traditionell immer benachteiligt worden.
Wir sind nur benachteiligt worden.
Übrigens,
ich könnte jetzt 10 Punkte sagen, aber ich sage keinen. Weil man sich damit unbeliebt macht, ne?
Ist alles klar. Apropos benachteiligt, ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, wer mir wirklich richtig leid tut, das ist ja, wo wir schon bei der Nationalmannschaft sind, das ist ja Marc-André Ter Stegen. Jetzt mal ehrlich. Ist da ein Krankenwagen im Hintergrund? Ist das der Krankenwagen, den wir gerade gehört haben, von, mit dem Marc-André Ter Stegen abgeholt wurde, weil ihm die Patellasehne gerissen? Ist das nicht bitter? Jetzt überleg dir das mal. Jetzt wirst du
Mir hat ein Kumpel gesagt, Tobi, wir hatten erst über die Kukureya-Szene oder beziehungsweise jetzt dieses UEFA-Thema da gesprochen. Dann sagt er, du, der Ter Stegen, der lebt doch in Spanien. Der hat vor Wut so dermaßen gegen seinen Fernseher getreten zu Hause, dass ihm direkt die Patellasehne gerissen ist.
Ja, ist das nicht bitter? Überleg dir das mal. Die Patellasehne, jetzt hat er zum ersten Mal Trikot mit der 1 hinten drauf, wo drauf steht Deutschland. Und jetzt ist der wieder 8 Monate. Und das ist wirklich, das tut er mir wirklich richtig in der Seele. Aber wer wird denn jetzt dann, kommt jetzt Manuel Neuer zurück oder was passiert jetzt? Wer wird denn jetzt die neue Nummer 1 oder die vorübergehende Nummer 1? Wer wird's denn jetzt?
Ja, das muss ja die Nummer 2, also die jetzt, wer zuletzt die Nummer 2 waren, das ist Oliver Baumann. Wer ist
denn Leno nehmen?
Nee, wer ist Baumann.
Baumann.
Sag dir das
Baumann
was.
Ist jetzt die neue Nummer 1.
Frank Baumann, der bei Werder als Geschäftsführer aufgehört hat.
Das ist doch noch gar nicht erklärt worden. Da muss man dann gucken, wenn Fußball gespielt wird und dann die Mannschaft aufläuft, dann weiß doch noch nicht, ob es die neue Nummer 2 ist, denn es gibt jetzt hinter Neuer, dass die Nummer 2 klar war, der Stegen, aber jetzt gibt's nicht so unumstritten klar die Nummer 2, vielleicht kann ich mir noch vorstellen, dass Neuer trotzdem noch ein halbes Jahr spielt. Das weiß ich nicht, das muss man jetzt in Ruhe abwarten. Nur für Deutschland ist es natürlich nicht einfach. Wir haben ja nur nach der EM nicht nur Neuer hat aufgehört als Torwart mit 124 Länderspielen. Thomas Müller, Ilkay Gündogan nicht aufgehört, dann Toni Kroos. Und jetzt die Verletzung von Ter Stegen, dann ist das natürlich, das sind natürlich Funde, die reinhauen bei der Mannschaft. Ne?
Du kannst doch nicht zurückkommen, du kannst doch jetzt nicht als Manuel Neuer sehen, du hast dich jetzt endlich mal durchgerungen, dass du jetzt endlich mal aufhörst.
Ja, als Notnagel jetzt für die Monate zwischen Europameisterschaft und WM kommt doch Manuel Neuer jetzt nicht zurück. Nee, auf gar keinen Fall. Gar keine Chance.
Ne, aber vielleicht ja Oliver Kahn. Das wäre doch auch nochmal eine Möglichkeit, dass man mich nochmal anruft. Ja, das ist Eier. Wir brauchen jetzt einen mit Eiern, ja. Und ich bin ja im Moment natürlich schon auch geschäftlich eingebunden, aber für ein halbes Jahr könnte ich mich noch wieder fit machen und könnte die Köpfe der Stürmer wegbeißen. So sieht's aus. Ich warte auf den Anruf von Nagelsmann, ja. Ja. Jetzt kann er es wieder gut machen, dass er uns im Stich gelassen hat, mich und den Hassan. Oder wie rum war das nochmal?
Das ist ja nicht unlogisch, ne?
Oder? Ist Willi nicht unlogisch?
Ich halte es für wahnsinnig unlogisch. Aber schön, es ist trotzdem die Vorstellung. Also ich glaube, wenn du realistisch durchgehst, war jetzt wirklich bei den letzten beiden Länderspielen, die es ja gab, also der erste Kader nach der EM, da waren 3 Torhüter geladen, also Marc-André Ter Stegen als neue Nummer 1 und hinter ihm Oliver Baumann und Bernd Leno, der nach wie vor in der Premier League spielt. Ich persönlich fände ja den Stefano Ortega total spannend.
Oh, der von Arminia Bielefeld.
Unter Pep mittlerweile, ja, man sieht, dass der Fußball nicht die letzten 2,5 Jahre so ein bisschen verloren hat hier und da. Der spielt mittlerweile bei Manchester City, ist englischer Meister geworden. Und ist eine gute Nummer 1. In meinen Augen ist er eine gute Nummer 1.
Die Idee Ortega, ich kenne den ja aus der Bielefelder Zeit und als dann damals die Engländer den verpflichtet haben, war ja auch gar nicht so schlecht, war ein kluger Zug von denen, weil er bei einem Abstiegskandidaten der Bundesliga, also in Bielefeld, gut gehalten hat. Aber ich meine, was jetzt eben kommt, ist eben, das müssen wir realistisch sehen. Nübel, ich würde Ortega nicht so ganz rausschmeißen, obwohl der ja auch jetzt schon so ein bisschen Alter hat, das darf man nicht vergessen.
31 Jahre ist er jetzt.
Ja, das wollte eigentlich, geht das noch. Also ich sag mal, lassen trennen, das sollen die ja die Fachleute, ich streiche nicht Nübel, Ortega, dann haben wir eben schon gesagt, Trapp, Baumann, das sind die, ne, ob da noch Reno noch mal dazu reinkommt, kann ich nicht beurteilen, aber das sind die eigentlich naheliegendsten. Also, ja klar, Nübel, Ortega, ich nehme den so ja mit drin, Kevin Trapp, dann geht es doch schon, da bist du bei Baumann, Leno, Nübel, so, da bist du doch durch in der Frage. Ne?
Aber halten wir mal fest, ich glaube, damit du Nummer 1 in der Nationalmannschaft wirst, auch außer der Leistung, habe ich immer so das Gefühl, gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Also ich erinnere mich ja, damals war das ja schon mit Uli Stein so, da gab es Toni Schumacher. Es gab ja einige, die gesagt haben, dass Uli Stein 86 sogar angeblich der bessere Torwart gewesen sein soll, aber Toni Schumacher war gesetzt und deswegen war Uli Stein immer nur die Nummer zwei. Und René Adler, Kalli, das hast du ja auch mitbekommen, das ist ja auch so ein Fall. Der war ja auch schon quasi Nummer eins, hat sich doch, glaube ich, auch verletzt damals. Und dadurch ist dann Manuel Neuer eigentlich ins Tor gerückt. Wer weiß, was passiert wäre, wenn der sich nicht verletzt hätte.
Ich kann noch das Spiel mir noch erzählen, wo wir unsere EM-Qualifikationsspiel in Dortmund gegen, ich glaube, in Russland war es, hast du bestimmt auch da, Matze, oder auch Tobi, hat er überragend gespielt, die ganze EM-Qualifikationsspiele und war Stammtorwart vor Manuel Neuer, vor einem Weltklasse-Torhüter. So was geht's immer. Und dann hast du manchmal auch als Manuel Neuer bei allem Können, bei aller Qualität, die unumstritten Nummer eins war, hatte plötzlich auch das Quäntchen Glück, dass René Adler sich entscheidend verletzt hat.
Ja, Mann, das ist, gönnt man trotzdem keinen.
Weil du Olli Kahn gerade gemacht hast, Lehmann gegen Kahn. Damals, das war ja auch ein Riesenthema vor der Weltmeisterschaft 2006, ne, als dann Klinsmann sich auf Mal für Jens Lehmann als neue Nummer eins entschieden hat. Ne?
Ja, aber wenn wir ehrlich sind, wenn da jetzt der Jürgen, der Klinsi, genau, sich nicht durchgesetzt hätte gegen Oliver Kahn, weil vielleicht das Verhältnis zwischen uns beiden, sagen wir mal, angespannt war, dann, ich sag mal, unter normalen Umständen, das ist meine Meinung, wäre ja eigentlich Oliver Kahn 2006 im Tor gewesen, oder? Ich glaube, wenn da der Klinsi nicht gekommen wäre, unter ganz normalen Umständen, so wie man das eigentlich, wie so eine Karriere verläuft, hätte Jens Lehmann für mich eigentlich 2006 keine Chance gehabt, ins Tor zu kommen.
Ja, man muss natürlich auch sagen, 2004 lief auch für Oliver Kahn nicht gut, die Europameisterschaft. Das Kahn, absoluter Weltklasse-Torwart, über alles. Ohne ihn hätten wir auch 2002 nicht den Erfolg gehabt, auch wenn er im Endspiel die zwei Patzer macht da. Da hat er das versucht, wie Toni Schumacher, sich selbst gesundheitlich fit zu machen. Und es ist ihm ja da der ein oder andere Ball weggesprungen. Aber ich kann das noch sagen, als mir 2004 da im EM-Trainingslager war. Ich war ja in der Delegation. Dann war nur noch mal ein vierter Torwart dabei. Und das war ja eine, wo der Deutsche, weißt du, ich nenne jetzt nicht die Namen, aber du konntest da auch deutlich sehen, wie groß der Unterschied zwischen Kahn, Lehmann und den nachrückenden Torhüter war. Da hat sie gedacht, die hätten Holzhandschuhe an, so sind in die Bälle weggesprungen. Und bei Kahn und Lehmann, egal wer jetzt der Bessere war, beim Tortraining, Torschusstraining mit Sepp Maier und so, hat sich das so für jeden Laie erkennbar, das sind die zwei absolut besten Torhüter. Auch die jetzt ein bisschen von den Medien geschrieben werden, oh, der war gut. Auch im Verein, der inne wozu ja deutscher Meister in dem Jahr aus Stuttgart. Aber die beiden waren immer beim Torwarttraining, was ich mir dann ganz gerne angeguckt habe im Trainingslager, waren die einfach sicher. Die hatten die Bälle fest.
Aber warum hat eigentlich damals Bodo Ilkner, der ja eigentlich ja relativ jung war, der war doch irgendwie 1990, war der doch erst 23, glaube ich, oder so, ne? Und dann ist der ja Weltmeister geworden und ist ja dann, glaube ich ja, ich war 94, war er, glaube ich, noch im Tor, ne? Da war aber ja auch 27 und ist dann mit 27 oder 28 ist er als Nationaltorhüter zurückgetreten. Wisst ihr eigentlich, was der Grund damals war? Ich habe mich damals schon gefragt, warum macht man das, wenn man doch eigentlich gerade erst, wenn man so will, die Karriere hat gerade als Torwart gerade erst angefangen, oder?
Ja, Olli, der war ja...
Weißt du da was, Kalli?
Der war ein sehr, sehr vernünftiger Junge. Ich kenne den auch aus Herdberg, aus der Jugendabteilung. Ich habe den als Jugendtorwart ja damals den ersten, so ein Sponsor-Trikot-Torwart-Vertrag besäuß dann zum FC, war dann Schüler auch von den Kölnern, Rolf Rehrings, der Konditionstrainer, war ja auch ein überragender Torwarttrainer, wo auch Toni Schumacher von profitiert hat. Und als dann, der ist ja eigentlich auch noch reingekommen, weil Toni sein Buch schrieb, Abpfiff, ne, da wo der sich zum Doping bekannt hat. Damit kam Toni raus, war gesperrt und Ilkner kam ins Tor. Ich weiß auch, dass Christoph Daum damals als junger Trainer gar nicht beleidigt wäre. Er hatte den als Jugendlichen aus Bonn-Hartberg, da wo das Verteidigungsministerium ist, da wo der Verein hatte, den rübergeholt und war dann in anderthalb Jahre vom Nachwuchstorwart, junger Nachwuchstorwart zum Weltmeister im Vorjahr. Also das war, er war schon vom Stellungsspiel, von der Erfahrung, ein intelligenter Junge, war schon eine gute Lösung.
aber die Frage ist noch nicht beantwortet für mich. Tobi, hast du da eine Ahnung? Wieso Bodo Ilgner damals in den Sack gehauen hat? Der war ja dann bei Real, ne?
Er hat viel Theater mit der Frau auch, ne? Ich will das jetzt nicht der Frau in die Schuhe schieben, aber es ging da hin und her, ne? Also, könnt ihr jetzt ein paar.
Die Frauen wieder.
Es ging da, ich kenne auch ein paar Geschichten, aber die erzähle ich nicht. Die erzähle ich nicht.
Da muss ich als Lothar Matthäus dazwischen gehen. Da muss ich ganz ehrlich, es ist eine Riesensauerei, dass hier den Frauen die Schuld in die Schuhe geschoben wird. Das könnte einem Lothar Matthäus so niemals passieren. Der Lothar Matthäus hat seine Karriere entgegen aller Heiraten und aller Scheidungen immer durchgesetzt, ist auch heute noch ein heißer Kandidat, sowohl auf dem Expertenmarkt als auch auf dem Hochzeitsmarkt. Von daher muss ich ganz ehrlich sagen, Kalli, hier die Frauen ins Feld zu führen, das ist unprofessionell.
Also ich glaube auch, dass der DFB da einen entscheidenden Fehler gemacht hat. Ich muss dir das ganz klar sagen, Lothar, du kannst dich mit Frauen viel, viel, viel besser aus. Ob jung, ob alt, kein Thema. Man hätte dich da in der Lösung der Problematik mit einbinden müssen. Ne? Also Bodo Ilgner, Ehefrau, Theater, Berti und so weiter. Wärst du der ideale Vermittler gewesen? Es hätte keinen gegeben.
Da haben doch mehrere Frauen verhandelt, ne? Hat nicht irgendwie vom Effe damals die erste Frau, wie hieß sie nochmal? Martina Effenberg, die hat doch verhandelt und dann von Otto Rehhagel, die Beate, die hat ja auch alles, die hat ja auch die Spieler eigentlich eingestellt, habe ich zumindest mal über drei Ecken gehört. Also das war früher, glaube ich, eher so Frau Schuster und so, da waren die richtig.
Frau Schuster war mit der erste Beraterin. Ich habe das selber auch noch erlebt, dass die sehr dominant war, aber ich habe später jedem gesagt, die war besser wie 80% der anderen Spielerberater. Warum? Der hat einen super Anwalt, einen absoluten super Arbeitsrechtler, einen super Steueranwalt. Das hat die alles nicht gemacht. Und der Bernd Schuster hat mir bei der, sagen wir mal, auch so gezeigten Überlegenheit bei den ganzen Verhandlungen, die dann auch Gabi Schuster entscheidend mitgeführt hat, immer gesagt, wo gespielt wird, entscheide ich allein. Und alles andere hat auch Bernd im Wesentlichen von Gabi, seiner Frau, und der ihren hochprofessionellen Berater gemacht. Ich habe das selber erlebt. Das waren schon richtig gute Anwälte im Steuerbereich, arbeitsrechtlichen Bereich. Das hätte nicht Gabi gemacht, der hätte die nur koordiniert. Und sportlich hätte immer Bernd Schuster mir gesagt, Kalli, das scheide ich an, sondern die können erzählen, bis sie blau werden. Ich sage, wo ich spiele.
Kalli, das kannst du aber so ein bisschen auch nachvollziehen, oder? Wie sagst du immer zu Hause? Wer hat das Sagen und wer ist der Chef bei dir?
Ja klar, ich weiß doch gar kein Problem. Ich erkenne das bei mir auch zu Hause. Meine kleine, gut gehende Firma mit Schreiben, mit Aufträgen, und das merkt meine Frau. Meine Frau ist bei mir in dieser Frage der Chef. Trotzdem muss ich wie Bernd Schuster laufe ich auf und muss die Bälle spielen und die Pässe spielen und die Auftritte machen. Aber wie gesagt, ich habe ein großes Auslandskonferenz, ja, ich habe Betriebswirtschaft studiert, ich habe Firmen mitgeführt, Vereine mitgeführt. Und wenn das meine Frau besser macht, ja, ist für mich besser. Hab Zeit gespart, braucht mich darum nicht zu ärgern, konzentriere mich auf die eigentliche Aufgabe. Ich sehe da ja kein Problem drin.
Aber pass auf, eine Geschichte, die mir gerade noch eben einfiel zu Bodo Ilgner, beziehungsweise, wie hieß sie denn noch, seine... Bianca, ne? Bianca Ilgner, meine ich damals.
Da hatte
Berti Vogts hat mal erzählt, in einer Talkshow, das fand ich so schön, da ging es um die Weltmeisterschaft 1994, dass Bianca Ilgner ihn abends beim Abendessen mal angerufen hatte und sich beschwert hatte, dass die Kinder der Effenbergs, glaube ich, waren das, dass die beim Mannschaftsessen dabei sein durften, aber ihre Kinder nicht. Und da hatte Berti erzählt, da wusste er, dass er jetzt irgendwie noch durch die EM kommen muss mit diesem Kader und diesen Typen, die da in der Mannschaft sind. Aber das würde alles, gab wohl, also Zickenzopf stand wohl an der Tagesordnung, was der eine darf und der andere nicht und warum der jetzt dann schon als Erster aus der Kabine darf und die anderen ihm hinterherlaufen müssen und so. Also das muss schon gut. Bei der WM 94 muss es hochhergegangen
sein. Ja. Die Kinder vom Effe haben wahrscheinlich dem Berti auch den Stinkefinger gezeigt und sind einfach durchgelaufen, also in den Essenssaal, verstehst du, und haben sich einfach dahingesetzt.
Die haben nämlich nicht gefragt,
verstehst du, die haben sie gesagt, so hier, so macht's der Vater, so machen wir es auch. Aber apropos Frauen, hat zufälligerweise einer von euch die neue Doku von Georgina Rodriguez gesehen? Das ist ja die Freundin von Cristiano Ronaldo, und da siehst du, und das war mir so gar nicht bewusst, jetzt wird es natürlich Tropfen auf die Mühlen von Rainer Kallmund, dass der Ronaldo teilweise da nur vor 5000 Zuschauern spielt, wenn die da gegen Al-Schlag-mich-weg, Al-Itti-fuck oder was, dann haben die teilweise nur 5000 Zuschauer. Das war mir gar nicht so bewusst. Der arme Cristiano, der tut mir jetzt doch ein bisschen leid. Also offensichtlich ist die Liga, boomt die doch nicht so.
Muss er nicht. Der ist jetzt neuer YouTube-König, der hat vor 3 Wochen seinen YouTube-Kanal geöffnet und schon ist er der zweitgrößte YouTuber aller Zeiten.
Ja, aber
auch
du
auf
siehst
seinem Konto,
wirklich, guck mal,
Matze, auf seinem Konto,
guck
da
mal
gehen
in die Doku
Monat
rein.
Für Monat da, gehen da Streicheleinheiten in Form von Dollarzahlen
ja,
ein. Da musst du dir
da siehst du bei Al-Hilal, ich wurde irgendwo haben die gespielt, ich weiß gar nicht, da sind wirklich, da ist nur auf der Gegenseite sind Zuschauer, ich würde mal sagen, vielleicht 5000, mehr sind's nicht. Da habe ich gesagt, das ist ja fast wie in der Kreisliga bei uns da in der Ecke. Das ist ja, wenn Rot-Weiß-Horn spielt gegen Suskappel, da sind da auch 300. Also das ist der arme Kerl. Tut mir ein bisschen leid jetzt doch. Kalli, vielleicht hast du doch nicht so Unrecht gehabt, dass die Liga sich nicht ganz durchsetzt.
Nein, man muss auch gerade was der Tobi sagte, da gibt's ja natürlich auch viele Scheißhausparolen. Ich sag mal, diese Frauen haben eine große Rolle gespielt. Wie gesagt, die Frau von Bodo Ilkner war zum Beispiel eine Kollegin von Berti Vogts Frau bei der Lufthansa. Aber diese Aussage zwischen die du eben angesprochen hast, Tobi, ah, der hat sich beschwert, dass der Schuster, die hat die Gabi oder was angerufen, weil der Effenberg steht und Kinder dabei oder umgekehrt. Also die haben so, das ist bestimmt 5-6 Jahre, ist der zeitliche Unterschied, wo der Schuster sein letztes Spiel gemacht hat. Und mir weiß ja, dass danach der in den 80er Jahren ja leider frühzeitig aufgehört hat und da war der Effenberg noch gar nicht ob der Rolle. Ich weiß nämlich, wie Effenberg sich noch in einem Juniorenländerpokalturnier mit 17, 18 Jahre in Duisburg sehr empfohlen hat für die Borussia Mönchengladbach, die haben die da für die Jugend geholt. Und das war eine völlig andere Zeit, deswegen kann das nicht stimmen.
Ich fasse zusammen, die Saudi League ist für Kalli so uninteressant, dass er noch nicht mal auf meine Frage eingeht.
Naja doch, das ist er. Er ist auf deine Frage eingegangen, aber er hat sie anders beantwortet. Nein, wir kennen ja Kalli jetzt schon so ein bisschen. Und Kalli, ich werde ja auch immer wieder gefragt, sag mal, du machst doch den Podcast mit Kalli. Erklär mal, wie ist der denn eigentlich? Redet der immer so viel? Dann erzähle ich manchmal von unseren Telefonaten, Kalli, wenn du mich in der Halbzeitpause anrufst, wenn du weißt, ich bin zum Beispiel im Weserstadion. Da ruft er mich manchmal nur an und sagt mir 2 Sätze Analyse und dann legt er auf, ohne Tschüss zu sagen. Also das gibt's ja auch bei Kalli. Daher, wir wissen ihn ja zu nehmen und der hat schon auf deine Frage geantwortet, aber da fliegt ihm dann direkt noch das in den Kopf und dann vermischt er das ein bisschen. Das ist völlig okay.
Nein, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich wollte ja auch nur sagen, dass ich mir einfach nur diese Doku angeschaut habe, wo wir eben beim Thema Frauen sind und da ist jedenfalls jemand, ein ganz anderer Typ natürlich, ich glaube, die macht ja keine Geschäfte für ihn, sondern ihre eigenen Geschäfte und deswegen ist mir das gerade nur so in den Sinn gekommen. Aber jetzt haben wir ja am Wochenende...
Die haben jetzt auch gerade einen Titel übrigens gewonnen. Auch da waren noch ein paar mehr Zuschauer am Stadion, also das war für ihn jetzt mal ganz wichtig, weil in den letzten Jahren, seinem ersten Jahr, hat er doch mehr verloren als gewonnen. Jetzt haben sie diesen Kings Cup, also den Königs Cup of Champions hat Cristiano Ronaldo mit Al-Nassr gewonnen, stand allerdings selbst nicht im Kader, weil der Trainer ihn für die beginnende, es ist auch Champions League, für die bevorstehenden Aufgaben geschont hat. Trotzdem hat er sich sehr gefreut und hat bei Instagram seinen Mannschaftskameraden gratuliert. Nur, dass wir das auch
wissen. Ja, und er hat ja in der Nations League, hat er ja, glaube ich, auch mal wieder getroffen, ne? Also, hatte ja so ein bisschen Sorge, dass nach der doch eher mäßigen EM für Cristiano Ronaldo seine Karriere in der Nationalmannschaft jetzt irgendwie dann doch dem Ende entgegengeht. Also, tut sie natürlich, aber es ist noch nicht vorbei. Und Luka Modric spielt ja auch immer noch für Kroatien, ist auch schon 39, zieht's auch noch durch. Also, sowohl Messi, die alten Herren, bleiben dran bei ihren Nationalmannschaften.
Ich wollte auch noch etwas sagen. Ich bin nicht für den Fußball in Saudi-Arabien, weil das keine Hochleistungssport mehr ist. Und ich habe da nichts gegen die alten Herren. Ich sage da doch uns grundsätzlich, Ronaldo, wenn der hingeht mit seiner Frau, schönes Haus, viel Kohle, auch wenn die Zuschauer jetzt weniger sind, mir hat immer, das will ich an der Stelle auch mal sagen, Toni Kroos, der ja auch Nachbar von ihm war, der lange mit dem Madrid gespielt hat, dass Ronaldo egal was er sonst für Aussätze hatten, aber eine perfekte Einstellung als Fußballprofi hatte. Fitness, Training, Vorbereitung auf das Spiel. Das muss man ja auch mal sagen, dass er nicht an einen Zirkusdirektor mit vielen Macken so eine souveräne Leistung in ganz Europa gebracht hat. Wenn der jetzt am Schluss seiner Laufbahn für viel Geld nach Saudi-Arabien ging, halte ich das für völlig in Ordnung. Nur mich interessiert das nicht besonders, wie der da durch die Sandwüste läuft.
Hättest du keine Lust, dir das mal im Stadion anzugucken? Du bist doch da gerne in der Gegend.
Ich würde mir das gerne mal angucken. Ich fände das schon gut.
Kalli, sag mal, also gerade du hast mir schon so häufig, hast du mich mal angerufen, hast mir ein Foto geschickt, wenn du da unten irgendwo in Abu Dhabi unterwegs bist. Das ist ja nicht weit.
Hallo, wir waren doch in den ganzen Ländern. Wir haben uns doch da vernünftig benommen. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. Alles war in Ordnung, oder? So. Oder hast du bei mir jetzt anderes festgestellt? Nee, alles tut die Bambi. Aber du musst gucken, Saudi-Arabien hat noch keine, sagen wir mal, richtige, ordentliche Wettbewerbskultur für Fußball. Wenn jetzt da einer hingeht, der wirklich auch von seinem Talent, von seiner Bilanz Weltklasse war, alles wunderbar, auch von seiner Einstellung habe ich eben Toni Kroos zitiert, dann muss es mich trotzdem nicht interessieren. Da kann ich sagen, oh, nett, der sehe ich mal beim Essen, will mir eine Tochter, mir so ein Autogramm für den haben, kloppen auch nochmal mit Respekt auf die Schulter, aber ich muss den dann nicht mehr mit 50% weniger Fitness sehen, das ist nicht mehr der gleiche Fußball.
Wisst ihr eigentlich, wo ich gerade bin? Wisst ihr eigentlich, wo ich gerade sitze? Ich sitze gerade auf einem Kreuzfahrtschiff. Ja.
In Saudi-Arabien?
Und zwar, nein, aber in der Nähe von Rom. Also ich weiß nicht, wie die Stadt hier heißt, Civitavecchia oder Civitavecchia oder Civitavecchia, Civapcici.
Musst du noch 80 Kilometer Landstraße fahren bis in Rom. Bis
80 Kilometer Landstraße, dann wäre ich bei Mats Hummels zu Hause, in seinem neuen Zuhause. Der ist ja quasi noch nicht nach Saudi-Arabien gegangen. Der sagt, ich mache noch einen Zwischenschritt. Ich gehe erstmal zum AS Rom, wo er jetzt aber auch auf der Bank sitzt erstmal nur und Däumchen dreht, ne? Weil er noch nicht die nötige Wettbewerbshärte hat. Wie würdest du denn die italienische Liga, das ist meine eigentliche Frage, wie würdest du die italienische Liga bewerten im Vergleich, jetzt nicht zur Saudi-League, das ist ja klar, aber im Vergleich zur Bundesliga? Ist die Bundesliga stärker oder ist die italienische Liga? Tobi, was sagst du, wer ist stärker, Italien oder Bundesliga?
Oh, Matze, das ist eine gute Frage. Da würde ich tatsächlich in der Breite auf die Bundesliga setzen. Es gibt vier, fünf Vereine, die auch oben so in den Top 6, Top 7 Bundesliga mitspielen könnten. Aber da bin ich, logischerweise, da habe ich auch wahrscheinlich ein bisschen die Bundesliga-Brille auf, aber ich glaube schon.
Glaubst du nicht? Also du glaubst nicht, dass Juventus Turin deutscher Meister werden würde?
Nein,
nein.
Lustigerweise ist jetzt ja gerade Udine vorne, wo jetzt sind sie, glaube ich, auf Platz 3 wieder zurückgefallen, mit Kostja, wie heißt er, Runjalic, Kalli, der Trainer.
Noch, ich habe nicht gekannt, zu dünn rüber. Was warst du?
Ich sag Trainer Kostja, wie heißt er denn noch? Runjalic, deutscher Trainer, der ist Trainer von Udinese Calcio.
Udinese, nicht Uwe, Udinese.
Ja, klar. Genau, und ist Tabellenführer. Also es passt für mich so in dieses Bild der erfolgreichen deutschen Trainer. Wir haben ja über den Youngster in der Premier League schon gesprochen, der von St. Pauli nach Brighton gegangen ist. Dann haben wir Hansi Flick, der Direkttrainer des Monats und Tabellenführer in Spanien. Und in Italien haben wir auch einen ganz vorne. Ja, aber ich glaube nicht, dass Juventus oder Milan oder wer auch immer hier direkt deutscher Meister werden würde. Gar nicht.
Ja, aber AC Mailand, Kalli, wo würdest du die, wenn die in der Bundesliga oder nehmen wir Juve, mitspielen würden? Was würdest du sagen, welche Plätze sind realistisch?
Für AC Mailand oberes Drittel, also Champions League Plätze, internationale Platzierung.
Und wenn jetzt Leverkusen in der italienischen Liga spielen würde?
Auch unter den Top 2, Top 3.
Okay, also die Spitze ist relativ, würdet ihr sagen, dicht beieinander. Und nach unten hin wird es dann aber schlechter in Italien? Also da würdet ihr schon sagen, so, ich weiß es nicht, Augsburg und Heidenheim und Hoffenheim und Frankfurt und so, die sind besser als das, was da in Italien kreucht und fleucht.
Ich habe wirklich viele Freunde, die sich mit dem italienischen Fußball sehr, sehr gut auskennen. Und wenn die jetzt hören, dass ich hier jetzt irgendwie, keine Ahnung, St. Pauli und Kiel mit den beiden oder drei, vier unteren der Serie A vergleiche, das ist sehr, sehr waghalsig. Das möchte ich nicht machen. Ich glaube wirklich, die Bundesliga ist in der Breite stärker als Italien. Deswegen würde ich sagen, das untere Drittel der Bundesliga ist stärker als das in Italien. Würde ich einfach mal.
Man muss natürlich dazu auch sagen, Geld schießt keine Tore. Aber wenn du die Transferliste der stärksten Ligen oder der stärksten Clubs ansiehst, da hast du heute, sagen wir mal, 5 Clubs, die über 1 Milliarde Transferwert, also 1 Milliarde 1,2 mal 1,3. Das ist Real Madrid, das ist Bayern München, dann ist es Manchester City, Arsenal in London und Chelsea. Das sind 3 Engländer, ein großer Traditionsclub Real Madrid oder Deutscher mit Bayern München. Danach geht's dann auch vorwiegend mit englischen Clubs. Da taucht dann noch der ein oder andere noch ins Barcelona auf unter den ersten 10. Aber vorwiegend dann Engländer, weil die auch einfach das vierfache Geld kassieren aus der Werbung und aus der damit verbundenen Fernsehgeld. Das ist einfach so.
Möchte aber nochmal darauf hinweisen, dass ja Leverkusen gegen Bergamo im Endspiel der Europa League leider verloren hat, ne? Also das vielleicht nochmal, um diese Einschätzung zu komplettieren, die wir gerade abgegeben haben, wo wir gesagt haben, Leverkusen, also gut, es ist natürlich was anderes, wenn du in einer Meisterschaft spielst als in der Champions League oder in
bei den 32, ja. Bei den 32 Clubs der Champions League, ja, können nicht nur Engländer spielen. Da sind die Plätze vorvergeben, da spielen automatisch, und da habe ich auch Respekt vor. Bergamo hat gut gespielt, Leverkusen auch gut, die waren in der Euroleague einmal im Halbfinale gegen AS Rom, weil man gerade von AS Rom spielen, sehr umstritten rausgeflogen im Halbfinale. Umstritten, also da sind natürlich die paar Englischen oder Italiener, nicht nur die Englischen, da kommen auch in der Euroleague kommen noch die anderen Clubs. Also ich sag ja jetzt, Bergamo ist es geworden, davor hat, also jetzt hat Leverkusen im Finale gegen Bergamo verloren, davor waren sie im Halbfinale und sind umstritten, in AS Rom, in Bergamo haben sie verdient verloren, aber in AS Rom sind sie sehr unglücklich und umstritten ausgeschieden. Also, dass die Spitzenvereine dann in der Euroleague, da geht's ab Platz 33 weiter, ab Platz 33, okay?
Das ist richtig. Matze, ganz kurz, bevor du uns jetzt einmal erzählst gleich, warum du da überhaupt auf dem Schiff vor Rom bist, ne? Falls du noch den Abstecher zu Mats Hummels machen möchtest, dann solltest du vorher wissen, dass er mit einem sehr blauen Auge davon gekommen ist nächste Woche. Denn ein Kandidat, der gehandelt wurde bei dem Verein, der ihn ja gerade 2 Wochen vorher geholt hat und sich dann von Daniele De Rossi getrennt hatte, der Vereinslegende, war ja Edin Terzic, ne? Und jetzt stell dir mal vor, Mats wäre bei Verein Nummer 1 nach dem BVB, wäre der wieder auf Edin Terzic. Ich meine, mittlerweile haben sie jemand anders geholt.
Ja, aber Tobi, das kann doch auch stimmen. Der Matze, wenn ich jetzt dazu mal grob sage, ist jetzt 35 ungefähr, wird 36. Wenn er seine klassische Rolle als Libero, ich meine, das ist gar nicht negativ, dass wir uns nicht falsch verstehen. Das hat er ja in der Champions League bei Bayern, bei Borussia Dortmund hervorragend gemacht, sich mehr um die Abwehrarbeit, um die Organisation der Abwehrreihe und des defensiven Mittelfelds organisiert. Da hat er Erfahrung. Und da kannst du auch, wenn du richtig trainierst, wenn du richtig danach lebst, kannst du das auch mit 35 oder demnächst 36 nochmal spielen. Also das halte ich für gar nicht so schlecht, dass er nochmal rum. Schöne Stadt, wird gut verdient.
Aber stell dir mal vor, der wäre jetzt auf Edin Terzic getroffen. 2 Wochen nach seinem Wechsel geben die als Trainer den Terzic bekannt. Das, also zumindest geisterte es ja herum, vielleicht war es auch mehr Gerücht, aber immerhin stand er wohl auf der Liste auch relativ weit oben in Rom.
Er hat doch beim Terzic gut gespielt.
Ja, aber die beiden.
In der Abwehr nein.
Ja, trotzdem haben die beiden waren schon.
Er hat Schluss beim Terzic seine beste Zeit als Innenverteidiger,
ja. Das stimmt, ja. Aber unter größten Zahnschmerzen, soweit ich weiß. Auf beiden Seiten.
Ich weiß nicht, weißt du vielleicht besser, wer zu viel Verhältnis untereinander haben. Aber so mit der Distanz, ich kann da nicht hundertprozentig beurteilen, aber war Mats Hummels in der Schlussphase unter Terzic in guter Verfassung und hat gut die Dortmunder Abwehrreihe zusammen, er hat noch das Defensivspiel, auch mal ein Tor wichtiges gemacht und somit sind die uns Champions League-Finale gekommen.
Und in Rom spielt er bisher noch nicht, Matze übrigens, ne? Also da sitzt er noch auf der Bank,
er muss sich noch akklimatisieren, er muss bei den Römern noch ankommen, aber auf die Frage, was ich hier mache, ich bin hier auf dem Schiff und habe mein Programm aufgezeichnet, also mein Comedy-Programm, habe ich an 2 Abenden aufgezeichnet, bin aufgetreten, jeweils über 1,5 Stunden. Das Ganze wurde mit Kamera begleitet und wird dann demnächst auch irgendwo logischerweise ausgestrahlt. Und das ist der Grund, warum ich hier auf diesem Schiff bin. Ich bin auf Mallorca zugestiegen, dann gab es einen Stopp auf Sardinien. Sardinien in Cagliari. Da habe ich auch das Stadion im Übrigen gesehen. Ich weiß gar nicht, Cagliari spielen in der ersten Liga in Italien aktuell, glaube ja. Und dann bin ich jetzt hier bei Rom und morgen geht's dann rüber nach Marseille. Das ist dann das ist dann die französische Ligue 1, ist das, die sogenannte Ligue 1.
Und Marseille bittet Portemonnaie gut wegstecken.
Selbstverständlich, aber in meinem ist eh nichts drin, Kalli. Und dann bin ich in Barcelona und habe mich schon überlegt, ob ich nicht einfach mal Hansi Flick besuchen soll. Hast du nicht einen Kontakt zu Hansi Flick, dann würde ich da einfach mal beim Training vorbeigehen. Dann könnte ich mich persönlich über den Gesundheitszustand...
Matze, der freut sich hundertprozentig, wenn du da vorbeikommst.
Ja, hast du da einen Kontakt für mich? Ich rufe den an. Ja, dann fahre ich da mal hin. Ehrlich?
Ja,
machen wir. Machen wir gleich nach dem... Das ist eine gute Idee.
Aber ihr habt noch mitgekriegt, dass am Wochenende das Bundesliga-Spitzenspiel stattfindet, ne?
Ja, da wollte ich ja drauf zu sprechen kommen. Das ist ja Leverkusen gegen Bayern. Echt? Nur mal so am Rande. Natürlich habe ich, entschuldige bitte, das ist das, und das Highlight dieses Podcasts, dass wir am Ende darüber sprechen. Ja, das ist für mich die Vorentscheidung.
Warte ganz kurz, vorher. Ist das eine klassische Fußballtour, die du da gerade machst mit dem Schütter? Ja, eigentlich ja. Fußballstadt zu Fußballstadt.
Es ist wirklich so, früher, wenn ich im Urlaub war mit meinen Eltern, dann haben mein Papa und ich, also mein Vater ist ja auch Fußballtrainer lange Zeit gewesen und Sportreporter, dann war es wirklich immer Usus, egal wo wir hingekommen sind, ob wir in Italien waren, in Bibione, wo wir mal, oder im Schwarzwald oder Richtung Nordsee, das erste, was mein Vater und ich gesucht haben, war der Sportplatz. Und dann sind wir da immer entweder hingelaufen oder mit dem Fahrrad hingefahren. Und das war wirklich immer so, meine Mutter immer so, es kann doch nicht sein, dass die sehen doch überall gleich aus. Und wir so, nein, überhaupt nicht. Der Sportplatz ist das Wichtigste. Und so ein bisschen komme ich mir gerade vor. Also dieses Kreuz, diese Reise, meine Programmaufzeichnung ist das eine, aber am Ende gucke ich als erstes auch hier immer, wo ist das Stadion?
Ja, sowas liebe ich ja.
Ja,
ich
voll.
Auch immer. Das liebe ich.
Find das
es
auch
gibt
immer.
So schöne Fußballplätze überall auf der Welt. Wirklich.
Du, also, kann ich, auch ich war schon mal in La Spezia. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist auch eine Stadt in Italien. Ich glaube, die spielen in der zweiten Liga. Und da bin ich dann auch vom Schiff. Also du kannst ja so Reisen buchen, ne? Dann kannst du dir das Hinterland angucken und die Kathedrale. Und ich bin als ganz alleine in das Stadion von La Spezia gelaufen. Da war auch kein Mensch außer mir. Und dann habe ich Fotos und Videos gemacht und fand's richtig geil. und dann googelst du aber, wer spielt denn da? Und dann denkst du, ah, guck mal, der hat auch schon mal da gespielt. Ist ja interessant. Und so, von daher finde ich das gar nicht so schlecht. Also
Lippstadt Italiens.
Genau. Aber lass uns jetzt noch mal kurz über Spitzenspiel
reden. Und warum nimmst du da dein Programm, warum wird das da aufgezeichnet? Sehr interessant. Also wie sieht denn da so ein Theater aus? Ist das vergleichbar mit diesen ganzen, mit so einem Schmitz-Tivoli in Hamburg? Oder
nee, das ist so rund, das ist so ein Rundell, wie so ein Rundell, so ein Theatrium.
Open Air, oder?
Nee, das ist schon drin. Also sind so Zuschauer auf drei Etagen irgendwie und dann hast du so ein Rundell und du kannst die Bühne hoch und runter fahren und so und eine große Videowand und so. Das ist schon cool, weil die Leute auch natürlich gut gelaunt sind, weil die alle so in einer Urlaubsstimmung sind. Die freuen sich dann, dass der Matze auf dem Schiff ist. Ich muss natürlich dann auch viele Autogramme geben und Fotos machen. Das gehört aber dazu. Und ist auf jeden Fall eine gute Energie und macht großen Spaß. Und natürlich... spricht man
hoffe
auch
ich natürlich,
hier?
Dass das ZDF das dann irgendwann rund um Weihnachten oder Neujahr oder sowas dann direkt hinten vielleicht an den Florian Silbereisen ans Traumschiff heran. Comedy auf hoher See.
Ja, Matze. Genau. Dinner for One quasi wird gestrichen, dafür kommt jetzt meine Show. Aber auch hier wird natürlich schon über Leverkusen gegen Bayern gesprochen. Das steht ja außer Frage. Und ich sage euch jetzt mal wirklich was. Das ist für mich schon so ein, ich will nicht sagen eine Vorentscheidung, aber es ist wirklich, da werden wir sehen, wie stark sind die Bayern jetzt wirklich und was bedeutet der Ausrutscher von Leverkusen, den sie da hatten. Ich bin sehr gespannt. Also es ist fast so eine kleine Vorentscheidung für mich schon.
Bayern ist ja gar nicht mehr wiederzuerkennen eigentlich.
Wahnsinn. Also
ich habe jetzt in Bremen am letzten Wochenende gesehen. Werder hatte, glaube ich, das erste Mal seit, ich weiß gar nicht wie viele Jahrzehnten, keinen Torschuss mehr in den 90 Minuten. Bayern war so dominant. Werder war gar nicht schlecht. So, die haben es einfach nicht geschafft, in welchem Bereich auch immer auf Augenhöhe zu kommen. Dass Bayern München jetzt das neue Pressing-Monster der Bundesliga ist, Also, ne, dass sie, dass der Company es geschafft hat, dass die alle laufen und sich reinschmeißen, egal wer da welche Kohle verdient oder was weiß ich, was da immer vorgeworfen wird, ja, hier Vertrag unterschrieben, jetzt ruhen sie sich erstmal aus. Da ruht sich keiner aus, irre Konkurrenzsituation und alle hauen sich so rein und greifen den Gegner, und das funktioniert natürlich bei 80-90% der Mannschaften, auf die sie treffen, funktioniert das, greifen so weit vorne an, schnappen sich die Bälle, ein Querpass, Torschuss drin. Bei der Qualität funktioniert das. Also da bin ich einfach gespannt, Kalli, ob sie das gegen Leverkusen auch so
hinbekommen. Und der Neue da, der ist ja auch, der schlägt ja richtig ein da, ne? Der hat ja jetzt schon eine dritte, vierte Bude gemacht, also dieser Olise, cool.
Ja, das wird ein Weltklasse-Spieler, der ist schon einer. Aber die Frage, ich habe ja eben gesagt, Bayern München, Transferwert der Mannschaft, über 1 Milliarde Euro. Leverkusen ist mit Abstand der zweitbeste, 500, 600 Millionen, dann geht's erst abwärts mit Dortmund, Leipzig, 300, 400, alle anderen nicht. Das ist natürlich auch ein Beleg, dass das Spielermaterial da ist. Mich hat so ein bisschen geärgert, wieder von ein paar Journalisten, können das hören, dass sofort wieder Vincente wurde direkt wieder in Frage gestellt, unser Trainer. Von Bayern München.
Company
auch. Ich sag mal, Company aufgepasst. Sicherlich ist es richtig, dass der mit Burnley aufgestiegen ist und jetzt in der letzten Saison auch mit großem Abstand abgestiegen wird er in die zweite Liga. Aber ist das nicht im Jürgen Klopp auch passiert? Einer unserer absolut erfolgreichsten, besten Trainer ist nicht auch mal mit Mainz 05 aufgestiegen und direkt wieder abgestiegen. Der hat noch dazu, Spieler der Liga, von der Premier League, der war Belgiens Fußballer des Jahres, der hat, sagen wir mal, knapp 300 Spiele allein für Manchester City gemacht, der hat knapp 90 Länderspiele gemacht, ist doch ein Top, Mann, er kommt bei der Mannschaft gut an, er agiert sehr, 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 sehr klug, sehr vernünftig mit der Mannschaft, die Kommentare, also er hat jetzt schon aus meiner Sicht, man kann jetzt nicht abrechnen, die viele Kritik, die ihm vorher da zwischen die Beine geschossen wurde, schon abgestreift, er macht das hervorragend. Und dann ist doch für mich immer klar, Leverkusen wird eine Wiederholung, auch ein anderes für jeden, also für Bayern München schwer. Seit 60 Jahren gab's das noch nie, oder 61 Jahre, dass in einer Bundesliga-Saison eine Mannschaft Meister geworden ist, die kein einziges Spiel verloren hat. Das ist ungewöhnlich. Ich glaube, Bayer Leverkusen soll auch weiter das alles machen, was Xavier Alonso, das ist 6 richtige für die Xhaka im Mittelfeld. Aber ich habe das euch zwei ja schon mal gesagt, dem ersten Heimspiel gegen Leipzig fiel mir auf. Es war in der ersten halben Stunde das beste Spiel, würde ich von Leverkusen sagen. Tempo, 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 Klatsch, Klatsch. Auch die Leipziger haben gut mitgespielt. Stand 2-0, hätte eigentlich 4-0 stehen. Ich habe nachher die Fußballdaten gaben diese Überlegenheit wieder. Und dann passierte etwas. Ich sag mal, Konzentrationsmängel in der Abwehr. Hand hochheben, kennst du noch, Mats aus deiner Zeit. Hey, Schiedsrichter, abseits, das kostet einen halben Meter, Meter. Alles Dinge, was du heute nicht mehr brauchst. Bayer Leverkusen hat in den letzten Spielen hier und da Probleme mit der Konzentration. Nicht mit der Qualität, die haben die ja. Mit der Konzentration in der Abwehr gehabt. Das muss man klar
und deswegen,
so.
Pass auf. Kommen wir jetzt zum Tipp, weil ich genau das sehe ich wie du, Kalli. Ich sage, es wird zwischen Leverkusen und Bayern ein leistungsgerechtes 4-4 geben. Das ist jetzt mein echter Tipp. Das ist jetzt nicht dahergesagt, sondern ich glaube, entweder gibt es so ein 0-0 oder es gibt ein 4-4. Ich sage, es gibt ein 4-4. Ich glaube, die hauen sich da so richtig die Dinger um die Ohren. Der Olise trifft, der Kane trifft und bei Leverkusen ist dann hier der Wirtz wieder und der Boniface und wie so. Ich glaube, das wird ein richtig geiles Spiel.
Also ich sag jetzt mal Folgendes, ich tippe nicht, sollte es unentschieden ausgehen, egal ob 3-3, 4-4 oder 2-2, lade ich dich mit deinem Bruder und Tobi zu einem exzellenten Essen ein, dann bin ich in der jetzigen Phase happy. Man muss da auch mal der Bleistuhl anlassen, nicht pessimistisch sein. Man muss einfach sagen, es rollt bei den Münchner wie geschmiert. Das muss man einfach sagen. Da gehört Euphorie auf. Und Kinders, wenn du einen Verein hast, wo du auch zwei absolute Vorstandsleute, große Personen, die führen den Verein, dass du zu die zwei, ich will nicht sagen Götter, aber die zwei größten Fußballmacher, Rummenigge, Hoeneß, Aufsichtsrat hat. Und ich bin auch der Meinung, Max Eberl ist angekommen und mein kleiner Salzburger Freund heißt er auch, macht das ausgezeichnet, hat er auch. Also die sind bombisch besetzt.
Ich erkenne deine Taktik, Kalli, bei dir ganz klar. Du machst jetzt den Gegner dermaßen groß, das ist bei dir durchaus zu erkennen. Du machst den Gegner so groß, dass du am Ende sie in Sicherheit wiegen möchtest und dann zick, zack, zuschlagen willst.
Was du jetzt sagst, kannst du mir zutrauen, aber es ist keine taktische Aussage. Ich meine, ich habe ja auch jetzt das 4:0 in Rotterdam gesehen, dann siehst du, was die Mannschaft drin hat, aber sie hat auch jetzt gegen Wolfsburg hinten wieder diese, ich sag mal, Unkonzentriertheiten in der Abwehr gezeigt. Ne? Also, dass du dann in 3 Minuten, der 93. Minute, wieder durch ein Bombentor von Boniface das Ding gewinnst, vorher auch mit einer guten Aktion ein Tor von Florian Wirtz, das ist alles gut und schön, aber das muss man auch berücksichtigen, es läuft im Moment insgesamt nicht so rund, wie es in der letzten Saison lief. Hat nichts mit Qualität, mit Konzentration zu tun.
Tobi, kannst du auf jeden Fall auch nochmal auf einen Leverkusener Sieg setzen, weil dann wären wir da auch zum Essen eingeladen. Nur Bayern-Sieg wäre schlecht.
Mein Tipp ist erstmal an Kalli, lade nie Matze und Timo Knob ein, weil die gehen unter 3 Sterne, gehen die nicht mehr raus, Kalli, also das wird teuer.
Ja, so, was tippst du?
Und fußballerisch sehe ich auch 4 Tore, allerdings nur bei den Bayern und 1 bei Leverkusen. Also das wird eine kleine Abreibung. Bayern hat breite Schultern und eine Menge Qualität. Das ist eine fiese Mischung für jeden Gegner.
Also 4-1 für oder 3-1? 4-1 für Bayern?
4-1.
4-1 Bayern. Ich sag 4-4. Kalli, was sagst du? Tipp?
Ich tippe mal auf ein schönes 2-2, aber ich weiß, dass ich da viel Optimismus in meinem Tipp mit drin habe. Mache ich 3-3, ist doch schöner.
Okay, wir werden es in der nächsten Woche wissen. Und dann dann kann ich euch sagen, ob ich bei Hansi Flick war in Barcelona oder nicht. Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Heiko Westermann kann ich dir noch besorgen, Matze. Der ist doch Co-Trainer da.
Ah, Heiko Westermann, richtig. Ja, das ist ja eine geile Idee.
Ich hätte noch ein bisschen mehr Zeit, ans Telefon zu gehen.
In der Tat, das stimmt. Super Idee. Vielen Dank. Ich melde mich gleich bei denen. Wenn wir jetzt hier auflegen, quasi, oder das ist den Podcast beenden, rufe ich gleich in Barcelona an.
Gut, dann können wir nächste Woche auch über den neuen Schalke-Trainer sprechen.
Ach so, das haben wir gar nicht gemacht heute. Da sprechen wir nächste Woche drüber, weil es kann ja auch sein, wenn die dich heute einen einstellen bei Schalke, dann kann es sogar sein, dass wir nächsten Donnerstag schon wieder einen neuen haben. Das geht bei denen ja so schnell.
Ich glaube eher, dass sie sich heute einen reinstellen bei Schalke, aber.
Ach so, ja, das ist auch möglich. Schalke, da müssen wir nächste Woche drüber reden, über Schalke, das ist immer ein Thema. Ich finde das richtig geil bei denen.
Gut. Ciao, bis nächste Woche. Also, tschüss.
Alles klar.
Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.